DW Menschen und Märkte.
Sexcrime und zitternde Unternehmen, wie China ausländische Firmen ins Visier nimmt. Sorgenfalten bei Argentiniens Nachbarn, wie sich Uruguay gegen die Staatspleite auf der anderen Seite der Grenze wappnet. Und Sentimentalitäten in Hollywood, wie sich Produktionsstudios für den Erhalt des analogen Films einsetzen. Das sind die Themen im Wirtschaftsmagazin der DW. Ich bin Nicolas Martin und grüße Sie herzlich. Die Volksrepublik China hat den größten Markt für Neuwagen weltweit. So ist der Verkauf nach chinesischen Angaben seit 2005 um durchschnittlich mehr als 20% jährlich gewachsen. Der Großteil der Autos kommt aus dem Ausland. Vor allem deutsche Konzerne verdienen kräftig am Verkauf von Kleinwagen und Edelkarosserien. Und die stehen in China unter genauer Beobachtung. So haben Kartellbeamte Anfang der Woche bereits eine Daimler-Filiale in Shanghai untersucht. Nun ist das chinesische Kartellamt auch hinter Audi her. Steffen Wurzel.
Noch ist es nur eine Ankündigung, aber Chinas Kartellbehörden wollen weitere internationale Autokonzerne bestrafen, unter anderem Chrysler und Audi. Die zum VW-Konzern gehörende Marke ist relativ stark im chinesischen Oberklasse-Segment vertreten und verdient hier gutes Geld. Chinas Kartellbehörden werfen Chrysler und Audi nun monopolistisches Verhalten vor. Im Shanghaier Fernsehsender Dragon TV liest die Moderatorin die entsprechende Pressemitteilung der Ermittler vor. Chrysler und Audi hätten eine wettbewerbsbeherrschende Stellung ausgenutzt, heißt es in der Mitteilung der sogenannten Entwicklungs- und Reformkommission. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt, ebenso nicht, welche Strafen Audi und Chrysler genau zu erwarten haben. Audi hat die Ermittlungen bestätigt, man werde mit den Behörden zusammenarbeiten, darüber hinaus wolle man aber nichts sagen. In den vergangenen Jahren ist die chinesische Regierung vermehrt kartellrechtlich gegen große internationale Konzerne vorgegangen. Betroffen waren bisher Unternehmen verschiedenster Branchen. Seit einigen Wochen nun haben es die Behörden in erster Linie auf ausländische Autofirmen abgesehen, und zwar vor allem auf die, die Oberklassewagen verkaufen. Dieses Segment wird in China von drei deutschen Herstellern dominiert, von Audi, BMW und Daimler. Bereits Anfang der Woche hatten Kartellermittler eine Daimler-Filiale in Shanghai durchsucht. Staatlich gesteuerte chinesische Medien haben ausländischen Oberklasseherstellern immer wieder vorgeworfen, ihre Autos seien zu teuer und dadurch machten sie exorbitante Gewinne auf Kosten der chinesischen Verbraucher. Offiziell zeigen sich die Firmen, gegen die wegen Kartellvorwürfen ermittelt wird, immer sehr einsichtig und kooperativ. So hat Mercedes-Benz am Wochenende freiwillig angekündigt, die Preise für Ersatzteile in China zu senken, zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen. Hinter vorgehaltener Hand hört man in China von Unternehmern aber immer wieder die Sorge, die Regierung in Peking fahre zunehmend Kampagnen gegen große ausländische Konzerne.
Steffen Wurzel. Und wir bleiben in China. Neben dem Kampf gegen kartellrechtliche Vergehen versuchen die chinesischen Behörden seit einiger Zeit, die weit verbreitete Korruption in den Griff zu bekommen. Deshalb rollen nicht nur die Köpfe chinesischer Funktionäre, sondern auch ausländischen Firmen wird auf den Zahn gefühlt. Der aktuellste Fall ist der des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline. Zhang Danghong über Sex and Crime und einen zitternden Pharmariesen.
Jahrelang erfreute sich der weltweit sechstgrößte Medikamentenhersteller eines dynamischen Wachstums im Reich der Mitte. Seit Anfang 2013 wird das China-Geschäft der GSK jedoch von Skandalen und Anklagen überschattet. Zuerst erreichten die Konzernzentrale in London anonyme E-Mails, in denen Bestechungspraktiken der GSK-Mitarbeiter in China geschildert wurden. Es folgte ein Video, das den China-Chef Mark Reilly mit seiner chinesischen Freundin im Bett zeigte. Im April 2013 wurde der britische Berater Peter Humphrey beauftragt, den Whistleblower ausfindig zu machen. Statt den Korruptionsvorwürfen nachzugehen, versuche das Unternehmen, künftig solche Lecks zu verhindern, sagt Jörg Schaber, ein bekannter Pharmakritiker in Deutschland. Das Leck konnte Humphrey nicht wirklich finden, jedoch soll er durch seine Ermittlungen chinesischen Funktionären zu nahe gekommen sein. Im vergangenen August wurden er und seine chinesischstämmige Frau festgenommen. Der Vorwurf: illegaler Kauf und Verkauf privater Informationen. Am 7. August soll den beiden hinter verschlossenen Türen der Prozess gemacht werden. Gegen den inzwischen suspendierten Mark Reilly und zwei chinesische Manager wurde im Mai Anklage erhoben. Mehrere hundert Millionen Dollar Schmiergeld sollen sie an Ärzte und Krankenhäuser gezahlt haben, um den Medikamentenverkauf anzukurbeln. Die chinesische Polizei ermittelt auch gegen andere ausländische Pharmakonzerne. Für diese Unternehmen sei China einer der interessantesten Märkte, sagt Jörg Schaber.
Natürlich ist China eine sehr schnell wachsende Ökonomie, ein Land mit einer sehr großen Bevölkerung und auch einer wachsenden Mittelschicht.
Es wird erwartet, dass China bis 2016 nach den USA der zweitgrößte Markt für Medikamente werden wird. Die Attraktivität des Marktes, aber auch fehlende Compliance-Regeln haben dazu geführt, dass Bestechung der Ärzte in China zu einer weit verbreiteten Praxis geworden ist. Jedoch sei das, was die GSK geleistet habe, besonders dreist, sagt Schaber.
Sie hat ja offensichtlich Ärzte auch sehr großzügig bestochen, bis zu Dingen wie Bordellbesuchen und solchen Sachen.
Luxusreisen waren selbstverständlich auch im Angebot. Aber auch Fahrten zu wissenschaftlichen Kongressen an attraktiven Orten seien nicht unproblematisch. Dort würden oft von der Industrie bezahlte Wissenschaftler subtile Werbebotschaften verbreiten. Dies sei aber keine chinesische Spezialität, sondern eine international gängige Praxis.
Das Sponsoring von Kongressbesuchen ist sehr, sehr weit verbreitet und viele dieser internationalen Kongresse, die würden radikal schrumpfen von ihrer Teilnehmerzahl, wenn sie nicht so stark von der Pharmaindustrie via Reisekosten, Unterbringungs gesponsert würden für einzelne Ärzte.
Sagt Jörg Schaber. Er ist Geschäftsführer der Buko Pharma Kampagne, die sich für einen gerechten Zugang zu Medikamenten einsetzt. Dieser wird den armen Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern oft verwehrt, da der Werbeaufwand den Preis nochmals in die Höhe treibt.
Ich meine, das ganze Geschäftsmodell der Pharmaindustrie basiert ja auf der Verwirklichung hoher Preise, die mit den eigentlichen Herstellungskosten überhaupt nichts zu tun haben, sondern die aus Sicht der Industrie dadurch gerechtfertigt werden, dass die Forschung für Arzneimittel Geld kostet.
So Schaber. Wie viel sie koste, bleibe im Dunkeln. Eine Untersuchung aus den USA und Kanada habe aber herausgefunden, dass die Firmen im Schnitt doppelt so viel für Werbung und Marketing ausgeben als für Forschung. Im Falle von GSK ist man vom Marketing zur Bestechung übergegangen. Das macht sich bei den Preisen bemerkbar. So werden GSK-Medikamente, die für 30 Yuan hergestellt werden, in China teilweise für 300 Yuan verkauft. Dank der großzügigen Bestechung halten viele Ärzte und Krankenhäuser dennoch GSK-Produkten die Treue und lehnen billigere Alternativen ab. Solcher Praxis will nun auch die chinesische Justiz einen Riegel vorschieben. Auch wenn die Staatsanwaltschaft in Shanghai keinen Zusammenhang zwischen dem privaten Ermittler und dem Pharmakonzern GSK hergestellt hat, stehen den Managern in London vielleicht schlaflose Nächte bevor. Denn Peter Humphrey soll bei seiner Recherche über den Whistleblower auch auf Informationen über die kriminellen Praktiken der Firma gestoßen sein. Seinen Kollegen soll er geschrieben haben, dass er nicht an der Echtheit dieser Informationen zweifle. Wenn das Gericht in Shanghai zum Schluss kommen sollte, dass die Konzernzentrale das Bestechungssystem in China geduldet hat, dann drohen der GSK hohe Strafen in den USA und in Großbritannien.
Jan Dan Hong berichtete. Nach Argentinien. Formal gesehen ist das Land nach seinem ungelösten Streit mit zwei amerikanischen Hedgefonds pleite. Ratingagenturen sehen das Land nicht mehr als kreditwürdig an. Unter diesen Umständen Geld am Kapitalmarkt zu bekommen, ist für Argentinien unmöglich. Deshalb blickt auch das Nachbarland Uruguay mit Sorgenfalten auf die Pleite auf der anderen Seite des Rio de la Plata. Denn in Uruguay kann man sich noch genau an die Folgen der argentinischen Staatspleite vor 13 Jahren erinnern. Julio Segador.
Wenn sich Argentinien erkältet, beginnt Uruguay zu niesen, lautet ein Bonmot in dem kleinen südamerikanischen Land. Bange blicken die Uruguayer über den Rio de la Plata nach Argentinien. Die Folgen der dortigen Staatspleite 2001 sind den Menschen noch gut in schlechter Erinnerung. Die Krise traf Uruguay mit voller Wucht. Hunderte von Firmen gingen pleite, die Armut verdoppelte sich und erfasste 38% der Bevölkerung. 52.000 Menschen verließen aufgrund der verheerenden Wirtschaftslage das Land. 13 Jahre später stufen die Ratingagenturen Argentinien erneut als Pleiteland ein. Doch Wirtschaftsexperten wie Alfonso Capurro aus Montevideo bleiben gelassen. Das uruguayische Bankensystem ist gesund, hat genügend Eigenkapital. Der Risikoaufschlag ist viel geringer als in Argentinien. Nur 1% der Kredite sind an das Ausland vergeben. Also die Gefahr, sich anzustecken, ist sehr gering. Fakt ist, unsere Wirtschaft ist von Argentinien bei weitem nicht mehr so abhängig wie noch vor Jahren. Ähnlich die Situation in Paraguay. Auch hier hätten sich die Exporteure und Investoren nach den Erfahrungen von 2001 von Argentinien emanzipiert, erläutert der Analyst Manuel Ferreira. Argentinien hat als Finanzplatz erdrutschartig an Wert verloren und Paraguay hat sich woanders hin orientiert, nach Europa, in den Nahen Osten. Wenn es Argentinien schlecht geht, hat Paraguay nun Kontrollmechanismen und Puffer, die es den Investoren erlauben, ruhiger auf das zu blicken, was da im Nachbarland passiert. Dennoch gibt es Sorgenfalten. Fachleute rechnen damit, dass Argentinien unter Druck geraten und die Währung, den Peso, abwerten wird. Damit dürfte es für Uruguay und Paraguay schwieriger werden, Waren nach Argentinien zu exportieren. Ein Problem, das Brasilien bereits zu spüren bekommt. Argentinien ist Brasiliens drittgrößter Handelspartner. Vor allem die Automobilindustrie macht mit dem Nachbarland im Süden gute Geschäfte. Doch der Wind dreht sich. Im ersten Halbjahr 2014 gingen die Autoexporte um rund ein Drittel zurück. Mit der Staatspleite könnte sich die Situation weiter verschlechtern. Der Wirtschaftsanalyst Roberto Giannetti da Fonseca fordert daher ein Hilfspaket für Argentinien nach dem Vorbild der Hilfen für die europäischen Krisenstaaten. Und er nimmt den Mercosur, den südamerikanischen Wirtschaftsverbund, in die Pflicht. Der Mercosur müsste diskutieren, ob Brasilien nicht eine zielgerichtete Aktion startet, um Argentinien aus dem Default zu befreien. Denn die Kosten hierfür könnten unter Umständen geringer sein als die Verluste für den Handel und die Industrie Brasiliens, die sich aus der argentinischen Wirtschaftskrise entwickeln. Neben der Automobilindustrie sind es vor allem kleine Handwerksbetriebe in den südlichen Provinzen Santa Catarina und Rio Grande do Sul, die einen Großteil ihrer Waren nach Argentinien liefern. Auch sie könnten unter Druck geraten. Bisher hatte Brasilien gegenüber dem Nachbarland einen Handelsüberschuss. Argentinien könnte schon bald durch die schwindende Kreditwürdigkeit gezwungen sein, die Importe zu drosseln, um die Handelsbilanz umzukehren, um so an Devisen zu gelangen.
Julio Segador. Was in Hollywood produziert wird, findet früher oder später den Weg zu uns. Sei es übers Kino, über Streamingdienste oder klassisch über die Zweitvermarktung im Fernsehen. Und mit Hollywood kommt vor allem eins irgendwann zu uns allen: amerikanische Kultur. Die wurde in der Vergangenheit mit echtem Filmmaterial, sprich mit analogen Filmrollen gedreht. Doch nun sind Hollywood-Filme zunehmend digital. Das trifft vor allem die Hersteller von Filmmaterial. Kodak, der letzte Überlebende in der Branche, hat seine Produktion im Vergleich zu 2006 um 96% zurückgefahren. Doch nun werden einige Hollywood-Studios sentimental. Damit Kodak die Herstellung nicht komplett einstellt, haben sie sich verpflichtet, eine Mindestmenge der alten Rollen abzunehmen. Wolfgang Stuflesser.
Die Nachrufe waren bestimmt schon geschrieben. 2014, nach einem erfüllten Leben und im fast biblischen Alter von gut 150 Jahren, hätte er uns für immer verlassen. Der Kinofilm, wie wir ihn kennen. Martin Scorseses Wolf of Wall Street gilt als erster komplett digitaler Hollywood-Film. Digital gedreht, geschnitten und mit digitalen Projektoren in den Kinos gezeigt.
Niemand kann vorhersagen, ob eine Aktie steigt oder fällt oder sich seitwärts entwickelt.
Die Aktien der Firma Kodak waren lange im Sinkflug. Eine Weile war das Unternehmen sogar bankrott. Kein Wunder, im Vergleich zum Höhepunkt 2006 verkauft Kodak inzwischen 96% weniger Filmmaterial im Jahr und wollte nun als letzter Hersteller ganz aussteigen. Doch halt, sagten Hollywood-Regisseure wie Christopher Nolan, bekannt durch die Batman-Trilogie, oder Quentin Tarantino. Die Magie des Kinos entstehe für ihn nur mit echtem Filmmaterial, sagt der Regisseur von Pulp Fiction und Django Unchained. Bei digital gedrehten und projizierten Filmen fühle er sich verschaukelt.
I've always believed in the magic of movies. I mean, I actually think I'm getting gypped when I go to a movie and I realize,
Um die Magie des Films zu retten, haben sich die Hollywood-Studios verpflichtet, Kodak jedes Jahr eine Mindestmenge abzukaufen. Dafür produziert Kodak weiter. Lange Zeit galt die Digitaltechnik als qualitativ minderwertig im Vergleich zu echtem 35 oder sogar 70 mm breitem Filmmaterial. Dafür muss das Filmnegativ erst kompliziert entwickelt werden, während Digitalkameras das Bild sofort so zeigen, wie sie es einfangen. Auch die Bildqualität hat sich gemausert. Die neuesten Digitalkameras lösen jedes einzelne Bild in mehr als 35 Millionen Bildpunkte auf. Das sind 85 Mal so viele wie beim normalen Fernsehen. Diese technischen Details können den Filmemachern aber egal sein, wie Lina Dunham. Die Erfinderin der Serie Girls gilt mit 28 Jahren als eines der größten Regietalente ihrer Generation.
Out digital video culture, I don't think I ever would have been making movies because I came at it from as a writer.
Ohne die digitale Videokultur hätte ich wohl nie Filme gemacht. Ich kam übers Schreiben zum Film und dachte am Anfang, man müsste fürs Drehen eine Menge wissen. Im Grunde ein Mann sein, der weiß, wie man Maschinen bedient. Mir hätte das Angst gemacht.
A dude who knows how to operate machines to do this job. Like I think I would have been scared to step into that role.
Das Rettungsabkommen der Hollywood-Studios mit Kodak soll mehrere Jahre gelten. Aber damit ist der Tod des Films wohl nur aufgeschoben. Denn die großen Firmen wie Arri oder Panavision entwickeln schon lange keine neuen Filmkameras mehr. Dabei geht die Liebe zum Film in Hollywood auch über typische Genregrenzen hinweg. Als J.J. Abrams, der Schöpfer der Serie Lost, die Regie für den nächsten Star-Wars-Film übernahm, hatte er eine Bedingung. Er dreht den Science-Fiction-Streifen ganz konventionell, auf echtem Film.
Wolfgang Stuflesser. Und mit diesem Beitrag endet das Wirtschaftsmagazin für heute. Die Technik hatte Jan Eisenberg. Ich bin Nicolas Martin. Morgen sind wir hier wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie's gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.